Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen bei der 5. Folge unseres Podcasts Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Markus Tiedemann ist wieder bei uns, um heute ganz wichtige Unterscheidungen vorzunehmen. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden und der Experte für Liebe, Sex und Freundschaft in der Philosophie. Hallo Markus.
Hallo, zu viel der Ehre.
Wir sind ja mittlerweile schon bei der 5. Folge unseres Podcasts angelangt. Heute geht es um ein wichtiges Thema, was mit der Antike verbunden ist und was auch dir sehr wichtig gewesen ist. Es wurde ja schon angedeutet, die sogenannte Knabenliebe. Liebe spielte beim Thema Liebe, Sex und Freundschaft in der Antike eine sehr große und populäre Rolle. Eigentlich haben wir schon alle davon mal etwas gehört. Und man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass man diese Knabenliebe heute unter die Phänomene Pädophilie oder Päderastie einordnen würde. Doch was ist das genau? Wie unterscheiden wir Pädophilie und Päderastie? Darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen, Markus, gleich für dich die erste Frage. Pädophile sind der Horror für viele Eltern. Regelmäßig verfolgen wir erschreckende Nachrichten über Kinderpornografie. Vielleicht klären wir am Anfang einmal, was ist Pädophilie und was ist Päderastie?
Okay, ich darf kurz eine Anmerkung machen. Die Anmerkung ist, der Horror für uns alle ist die Pädophilie als Praxis. Als Veranlagung kann sie ein dramatisches Schicksal einer Person sein. Für diese Veranlagung kann die Person nicht. Schuldig wird sie allein dadurch, wenn sie der Neigung folgt und sie in die Praxis überführt. Dann haben wir es mit einem moralischen, verwerflichen Problem zu tun. Die Veranlagung würde ich davon trennen.
Okay, ich will gleich nochmal einhaken. Die Veranlagung willst du trennen, weil niemand etwas für seine Veranlagung kann und Pädophile Opfer ihrer selbst sind sozusagen?
Oder Opfer der Natur. Also das Entscheidende ist, dass ich aus einer Veranlagung, die ich habe, weder eine Schuld auf mich erlage, noch einen Berechtigungsschein generieren kann. Wenn ich eine Veranlagung habe, habe ich eine Veranlagung. Ich darf ihr nicht immer folgen. Also viele von uns haben einen ausgeprägten Aggressionstrieb, das rechtfertigt ihn aber nicht, ihn auszuleben. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Pädophilie als Veranlagung und Pädophilie als Praxis. Aber deine Frage ging, wie wir unterscheiden wir es von der Päderastie.
Genau, das war meine ursprüngliche Frage. Genau.
Sorry about that. Es gibt folgenden Unterschied. Die Pädophilie, verstanden als moderne Diagnostik der Sexualforschung, besteht in einer Abnormalität, die genau dadurch definiert wird, dass sexuelle Erregung generiert wird aus dem Nichtvorhandensein primärer Geschlechtsmerkmale. Also man findet gerade das erregend, dass das Gegenüber aus biologischer Sicht noch nicht dafür bereit ist, überhaupt in diesen Kontext der Sexualität zu gehören. In der Päderastie, die wir aus der Antike kennen, handelt es sich um andere Objekte. Dort sind die berühmten Knaben geschlechtsreif, also plus minus 16 Jahre, würde ich sagen. Das heißt also, hier ist das Alter das erste und wichtige Unterscheidungsmerkmal. Diejenigen, die dort angehimmelt, verführt oder auch missbraucht werden, sind wenigstens geschlechtsreif. Das ist der erste wichtige Unterschied.
Okay, also wenn wir in der Antike von Knabenliebe sprechen, sprechen wir sozusagen von Sex mit Menschen, die schon ihre primären Geschlechtsorgane ausgeprägt haben.
Also da wurde auch damals schon der Begriff der Päderastie geprägt. Und wir können gleich auf die ganzen Irrungen dieser Geschichte eingehen. Ist dadurch geprägt, dass es zwei Teilnehmer gibt. Es gibt einmal den Erastes, das ist der Liebhaber, das ist der gestandene Mann, der sich dem Jüngling nähert. Und es gibt dann noch den Eromenos. Das ist der Liebling, um den geworben wird und der dann ja auch verführt und wir können auch gerne sagen, in einzelnen Fällen missbraucht wird. Wichtig ist nur, dass dieser Liebling zumindest kein Kind ist. Es ist ein Jüngling. Das macht es in Teilen besser, dadurch wird es noch lange nicht gut.
Ich wollte gerade sagen, das ist zwar ein Unterschied, aber ich kann mir vorstellen, dass trotzdem viele Eltern heute geschockt sein würden, wenn sie wüssten, dass sich ihre jugendlichen Kinder älteren Herren zuwenden oder von denen in irgendeiner Art und Weise benutzt werden.
Ja, zu Recht. Also mit guten Gründen. Wir können es vielleicht noch ein bisschen ausführen, woran das besteht. Wir müssen vor allen Dingen unterscheiden zwischen dem Ideal, was sich vielleicht gerade jene älteren Herren selbst ausgedacht haben und immer wieder erzählt haben und in der Praxis, die stattgefunden hat. Also in dem Ideal ist es so, dass die Päderastie die Verbindung der Männerfreundschaft mit der Sexualität ist. Da steckt übrigens auch gleich eine ordentliche Portion Frauenverachtung drin. Die Frauen sind nicht klug genug, um richtig mit ihnen Freundschaft zu haben. Nur Sexualität reicht nicht. Also der Knabe als Mann und gleichzeitig als Sexualpartner, das ist dann die Erfüllung. Also merkt man schon, dass da schon es knirscht im Gebälk sehr in dieser Erzählung.
Das wäre also nach diesem Ansatz mehr wert, eine richtige Männerfreundschaft plus Sex zu haben, exakt, als eine Liebesbeziehung mit einer Frau plus Sex.
Ja.
Okay.
Naja, und man kann es ja ganz schnell entlarven und sagt, warum habt ihr dann nicht normales homosexuelles Verhältnis? Also das heißt, also hier wird schon etwas zurecht erzählt. Was man unterscheiden kann, ist, dass also das Ganze erst einmal in der Öffentlichkeit stattfindet, was immer einen gewissen Schutz auch für die. Also die Jünglinge, die da umworben wurden, wurden nicht in irgendwelchen dunklen Kammern verführt, sondern in aller Öffentlichkeit. Und dass das mit sozialer Verantwortung einherging. Wir reden noch vom Ideal. Ich will es nur kurz erklären.
Ich muss mal kurz einhaken. Was heißt denn aller Öffentlichkeit?
Also wir haben zum Beispiel Dokumente, auch platonische Dialoge, wenn diese älteren Herren in die Sportstätten ziehen, wo sie dann die Jünglinge beim Turnen anhimmeln und. Also das wird in aller Öffentlichkeit gelebt, was natürlich das Wissen der Öffentlichkeit inklusive der Eltern impliziert. Insofern gibt es einen gewissen Schutz und es generiert eine Verantwortung daraus, denn dieser Erastes, der Liebhaber, wenn es ihm denn gelingt, die Zuwendung des Jünglings zu bekommen durch Geschenke, durch Komplimente und, hat er dafür zu sorgen, dass aus diesem, seinem Liebling, ein reifer Mann wird. Ein Mann, der später eine Rolle in der Gesellschaft einnimmt, die man als gesund und dominant einnehmen würde, übrigens auch im sexuellen Sinn. Da gibt es auch noch eine Extra, was dann der Mann zu tun hat und was nicht. Und deswegen hat er ihn A zu fördern, also er hat die Schule zu bezahlen, er hat all diese Dinge zu tun und er hat auch seinen späteren Verlauf.
Das ist ja wiederum nett.
Ja, das ist ja nett, aber das macht das andere ja nicht besser. Das muss man einfach sagen. Wir müssen es der Ehrlichkeit gegenüber sagen, dass es diese Konzepte gegeben hat und dass die eine gewisse Verpflichtung mit sich brachten. Und dass es sich nicht um Kinder, sondern um Jünglinge gehandelt hat. So, Punkt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Jetzt kommen wir zur sozialen Realität. Das eine ist die ideale Erzählung. Und das andere ist die gelebte Praxis. Ob das dann immer mit so viel Fürsorge zu tun gehabt hat, das wissen wir nicht. Denn überliefert sind es ja immer das Ideal. Und dann sollten wir immer noch sagen, wir sind in einer Sklavenhaltergesellschaft. Für die Jünglinge, die gleichzeitig Sklaven waren, galt all dies nicht.
Also es hatte auch ganz viel mit sexueller Ausbeutung zu tun.
Ja, natürlich. Es ist eine Form der sexuellen Ausbeutung und es in irgendeiner Form zu nutzen, um etwas damit zu rechtfertigen, ist ja schon logisch falsch. Also wir Philosophinnen und Philosophen lieben den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses. Also nur weil es etwas gegeben hat, weil etwas existiert, folgt daraus normativ gar nichts. Ich kann nicht vom Sein aufs Sollen schließen. Angenommen, es wäre so gewesen, es ist nicht so gewesen, aber es wäre so gewesen, dass alle antiken Philosophen päderastische Verhältnisse gehabt hätten. Daraus folgt nicht, dass die gut wären. In keinster Weise. Die haben auch so eine Menge Unsinn und schlechte Dinge gemacht. Das heißt, das eine kann man mit dem anderen nicht rechtfertigen. Was man machen muss, man muss unterscheiden zwischen dem Phänomen der Pädophilie, was eigentlich mit der Päderastie überhaupt nicht mehr so viel zu tun hat und deswegen schon auch dadurch gar nicht gerechtfertigt werden kann. Das bedeutet aber auch nicht, dass päderastische Formen in irgendeiner Form akzeptabel sind.
Es gibt also einen ganz großen Unterschied. Du sagst jetzt auch, Päderastie muss nicht unbedingt akzeptabel sein, beziehungsweise trotzdem in der Antike war sie dennoch sehr akzeptiert. Warum?
Also vielleicht sollte man erst mal sagen, sie ist akzeptiert gewesen aus Grund dieses Narrativs, dass sich hier männliche Freundschaft mit Sexualität paaren würde. Und zweitens, dass ihre Akzeptanz doch sehr begrenzt war. Also Päderastie war ein Phänomen vor allen Dingen in Athen und in einigen Staaten Kleinasiens. In Sparta war sie verpönt, das war nicht akzeptabel. In Rom wurde sie gelebt, wurde aber später, sehr interessant, verboten als Beziehung zu Knaben aus gutbürgerlichen Haushalten. Und das ist deswegen so interessant, wenn das denn alles gestimmt hätte, was da so im Ideal erzählt, dass der Jüngling keinen Schaden davon nimmt, dass er eine gute Entwicklung hat, das und so weiter, dann hätte man das ja nicht abschaffen müssen, verbieten müssen. Hat man aber und hat damit sozusagen gesagt, ihr könnt es an Sklaven immer noch ausleben. Furchtbar, furchtbar. Aber das Narrativ, dass die Jünglinge dadurch einen Vorteil gehabt hätte, scheint ja nicht zu stimmen.
Spannend. Also es ist nicht überall gleich gewesen. Es gab schon regionale Unterschiede und es setzte dann anscheinend ein Bewusstsein ein, diese Päderastie abzuschaffen.
Ja, also Formen der Knabenliebe tauchen in vielen Kulturen auf. Wir kennen sie aus Japan, wir kennen sie aus Afghanistan, da gibt es die Tänzerjungs und so weiter bis heute leider, an denen oft auch sexuelle Handlungen vollzogen werden. Aber nach wie vor bleibt es eine Form der sexuellen Ausbeutung. Und egal, in welchem Kontext man das schafft, man kann differenzieren, aber man kann es wohl kaum gutheißen.
Ich will noch mal auf einen Punkt hinausgehen. Und zwar der Punkt, dass, du hast es in deinem Buch geschrieben, dass der Unterschied auch bei dieser Knabenliebe ist, dass es keine Penetration gibt.
Ja, das entspricht aber wieder diesem Ideal, dieser Erzählung.
Ach so, das ist das Ideal wieder.
Genau, okay. Das ist wieder das Erzählung. Also wenn der Knabe soll ja zum reifen Mann werden, der ungebrochen später als Autorität in der Gesellschaft auftritt und später auch eine typisch, nach damaligem Verständnis, typisch männliche Verhaltensweise in der Sexualität zeigt, also selbst penetriert, selbst eindringt und so. Das ist ab einem gewissen Alter wird das erwartet in der damals. Und damit das erfolgt, wird dann oft gewisse Praktiken, solange er noch Liebling ist, nicht an ihm vollzogen. Aber das ist das Ideal, das ist die Erzählung. Und wir dürfen mit guten Gründen befürchten, dass die Praxis anders aussah.
Okay. Ich fasse also zusammen, auch hier gab es wieder einen riesengroßen Unterschied zwischen Ideal und Praxis. Aber eine Frage stellt sich mir dennoch, wie sah es denn mit Frauen aus? Gab es auch die Liebe zwischen älteren Frauen und zwischen Mädchen oder spielte das gar keine Rolle?
Also ich vermute, dass es das alles gegeben hat, aber wir haben keine Dokumente, also ich wüsste zumindest nicht darüber.
Okay, also es ist nicht verbrieft?
Nein.
Okay, du hattest es vorhin schon erwähnt, nur weil Philosophen vielleicht auch Knabenliebe gefrönt haben, heißt das noch lange nicht, dass es sozusagen moralisch akzeptiert ist. Viele Homosexuelle berufen sich auf die Freiheit in der Antike. Das könnten doch dann Päderasten heute eigentlich auch machen.
Nein, ich kann den Vergleich nicht mittragen, denn das eine widerspricht den Menschenrechten und das andere nicht. Einen mündigen, gleichgeschlechtlichen Partner zu lieben, ist überhaupt kein Widerspruch mit den Menschenrechten. Einen unmündigen Menschen, Liebe geht mir schwer über die Lippen, zu verführen, kann sehr wohl in Konflikt mit den Menschenrechten geraten.
Also können wir ja ganz klar sagen, hier weist uns das Recht und die Menschenrechte ganz klar den Weg, wie wir die Dinge beurteilen.
Ja, bin ich dabei und ich würde auch nochmal betonen wollen, dass Homosexualität und Päderastie, Pädophilie völlig unterschiedliche Phänomene sind. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Bei Päderastie geht es vor allen Dingen sicherlich auch um die Kategorie Macht, oder?
Bei der Päderastie ja, aber wieder in der Idealvorstellung ja als Fürsorge und Förderung und in der Praxis wahrscheinlich sehr oft als Missbrauch.
Das Verhältnis Macht und Sex beschäftigt uns ja bis heute. Also anscheinend war das schon früher ein ganz großes Thema, dann über die Zeiten bis heute ist das ein großes Thema. Ist das nur gefühlt ein großes Thema oder ist es wirklich eine bedeutende Rolle, die sozusagen dem Verhältnis Macht und Sex zukommt?
Du hattest eine grandiose Frage. Ich würde nur gern vorwegstellen, dass wir sozusagen jetzt das Feld der Päderastie, Pädophilie verlassen und damit da nicht was durcheinander gerät. Macht und Sexualität haben immer was miteinander zu tun. Auch evolutionsbiologisch scheint hier leider etwas in uns zu stecken. Also Gewalt und Sexualität, Tod und Sexualität. Wir sind sowohl im Mythos als auch in der dokumentierten menschlichen Praxis dicht beieinander. Also Thanatos und Eros werden im Mythos oft gleich dargestellt. Es gibt sogar eine Statue in den Sammlungen des Vatikan, worüber man sich nicht einig ist. Wer ist denn das jetzt, weil die sich so ähnlich sehen? Massenvergewaltigung nach Gewaltexzessen gehören leider zur Geschichte der Menschheit. Anders gedreht, dass sich fallen lassen in die Macht von jemand anderen, sich lustvoll in die Macht von jemand anders geben, erleben wir auch wieder als höchst erotisch, höchst anregend. Das heißt also, es steckt in uns drin und es hat eine hässliche Seite und es kann eine schöne Seite haben.
Danke, lieber Markus. Das waren jetzt ganz wichtige Unterscheidungen. In der nächsten Folge springen wir ganz weit in die Neuzeit zu Erich Fromm und Viktor Emil Frankl. Dann geht es um Reife, Liebe und Selbsttranszendenz. Jetzt sagen wir Tschüss und bis bald. Ciao, Markus.
Tschüss, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich bin Katrin Tominski. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
Ciao.
Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tominski, Musik Sven Germeroth, Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.